Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bibliothekspodcasts Katechon. Heute beschäftigen wir uns mit dem Staatsrechtler Karl Schmidt und neben mir sitzt mein Kollege Jonathan Danubio. Mein Name ist Sebastian Krockenberger. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Karl Schmidt, geboren 1888, 1985 gestorben, ist einer der großen Denker seiner Zeit, der auch immer wieder Widerspruch hervorgerufen hat, wie man das bei einem großen Denker erwarten kann, und der eben neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch immer den Anspruch hatte, auf das politische Geschehen zu wirken, und so ist er eben nicht erhaben neben den politischen Ereignissen gestanden, sondern ist bis zu einem gewissen Grad auch verstrickt gewesen in die politischen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz hat er erfahren und erfährt bis heute eine breite Rezeption im Grunde durch alle politische Lager hindurch, was eigentlich Grund genug sein muss, sich mit ihm zu beschäftigen.
Ja, vielleicht noch eine Sache, bevor wir in medias res gehen. Schmidt hat ja ein so umfangreiches Werk hinterlassen. Natürlich können wir in einem Podcast nicht jedes einzelne Werk hier durchsprechen. Wir werden uns auf drei seiner Klassiker beschränken, nämlich die politische Theologie, die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus und den Begriff des Politischen. Das sind alles Werke, die während der Weimarer Zeit entstanden sind. Generell sagt man ja auch so, dass die Klassiker Schmidts, vielleicht mit Ausnahme des Nomos der Erde, der 1950 erschienen ist, aber dass seine Klassiker in der Weimarer Zeit entstanden sind. So halten wir es auch in diesem ersten, also in diesem Einführungspodcast. Ja, aber bevor wir dann zu den Werken selbst kommen, ein kurzer biografischer Abriss. Schmidt wurde 1888, du hattest es schon gesagt, im sauerländischen Plettenberg, also im heutigen Nordrhein-Westfalen, geboren und wuchs in einem katholisch-kleinbürgerlichen Milieu auf. Er studierte Jura in Berlin, München und Straßburg, das damals noch zu Deutschland gehörte. Und in München war er Teil der Münchner Bohème. Also er sah sich zu dieser Zeit auch eher als Literat, denn als bloßer Jurist. Ja. Und ein Nachhall dieser literarischen Ambition findet man vielleicht auch noch in Schmidts Besessenheit vom guten Stil. Es ist ja bekannt, dass er wirklich Tage oder Wochen lang mit einem guten ersten Einstiegssatz gerungen hat. Deswegen merkt man auch, viele seiner Werke haben einen sehr prägnanten ersten Satz, sei es gibt einen antirömischen Affekt oder souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Also Schmidt hat sich immer auch mit stilistischen Fragen rumgetragen. Vielleicht ist das ein Erbe aus dieser Zeit. Auf die Promotion folgte dann die Habilitation und 1915 meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst in München. Er wurde allerdings nicht an die Front geschickt, sondern in eine Militärbehörde versetzt. Und hier erlebte er dann auch den Untergang der bayerischen Monarchie und den anschließenden Kampf zwischen Reichswehr und Rätekommunisten. Und dabei drangen die Rätekommunisten auch in seine Behörde ein und Schmidt musste mit ansehen, wie ein Arbeitskollege von ihm am Nachbartisch erschossen wurde. Und diese Erfahrung des politischen Zusammenbruchs, ja, also des chaotischen Ausnahmezustandes, hat Schmidts Denken nie mehr losgelassen. Ja, und vor allem seine politischen Schriften der Weimarer Zeit, also wie gesagt, seine bekanntesten Werke, sind erst vor diesem Hintergrund wirklich zu verstehen. Und Schmidt wird ja häufig als politischer Realist bezeichnet. Und auch dieses Attribut bezieht sich letztlich darauf, dass der Ausgangspunkt seines Denkens immer der Ausnahmezustand ist. Also das heißt nicht der friedliche Normalzustand, in dem die Dinge einfach laufen, sondern Schmidt interessiert sich immer für den Punkt, an dem die normale, friedliche, gewöhnliche Ordnung erodiert und für die daraus resultierende Frage, was soll man jetzt, wo es keine Ordnungsmacht, kein staatliches Gewaltmonopol mehr gibt, tun. Mit einem Satz oder in einem Satz zusammengefasst besteht eben Schmidts politischer Realismus darin, dass er stets mit der Möglichkeit des politischen Zusammenbruchs rechnet, ja, und nicht darauf setzt, dass eine Ordnung sich irgendwie schon auf immer erhalten wird. Ja, und es wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, dass wir jetzt nicht auf alle Schriften Schmidts eingehen können und dass die bekanntesten in der Weimarer Zeit eben verfasst wurden. Und dieser Reigen der berühmten Werke beginnt dann 1919 mit der politischen Romantik und mit der Diktatur, die 1921 erschienen ist. Ja, beides sind ideengeschichtliche Werke, die man durchaus komplementär lesen kann. In der politischen Romantik wendet er sich nämlich gegen das rein ästhetische und daher entpolitisierte Denken der deutschen Romantiker. Also anders formuliert, er wirft den Romantikern vor, dass es ihnen letztlich immer nur um ihr eigenes Befinden, ihre subjektive Ästhetik gibt, weshalb sie auch das Politische als selbstständige Wirklichkeit überhaupt nicht ernst nehmen können. Ja, also im Grunde wird jede Ernsthaftigkeit, jede Politik in Ästhetik aufgelöst, so der Vorwurf von Schmidt. Und in der Diktatur, 3 Jahre später, wie gesagt, verfasst, entwirft er dann gewissermaßen ein Gegenbild, das nämlich genau das will, worum es bei Schmidt immer geht, nämlich das politische Ernstnehmen. Und hier taucht dann auch erstmals der Ausnahmezustand als Ausgangspunkt auf und die Frage, wie man dann am besten auf ihn reagieren kann. Und vor diesem Hintergrund geht es ihm dann um eine Rehabilitation des römischen Diktaturgedankens, den er der neuzeitlichen totalen Diktatur eines Oliver Cromwell entgegensetzt. Aber wenn man also sagt, dass Schmidt ein Anhänger der Diktatur war, dann stimmt das. Doch muss man dazu sagen, ein Anhänger der römischen Diktatur, die eben sowohl hinsichtlich ihrer Dauer als auch ihrer Machtkompetenzen beschränkt war und nichts mit der unumschränkten Herrschaft beispielsweise Hitlers zu tun hat, ja, wie das im modernen Sprachgebrauch sich eben durchgesetzt hat. Ja, so viel vielleicht an dieser Stelle zu beiden Schriften. Mit seiner nächsten, in der Reihe berühmter Werke der politischen Theologie von 1922, werden wir uns dann jetzt genauer befassen.
Ja, 1922 ist die politische Theologie erschienen. Die Unterüberschrift ist 4 Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Der berühmte Satz ist schon gefallen, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Doch wie bringt er das mit politischer Theologie zusammen? Was hat das mit Theologie zu tun? Mit diesem Werk formulierte Schmidt seine Kritik zunächst mal am Rechtspositivismus, am positivistischen Rechtsverständnis, das dem liberalen Rechtsstaat zugrunde liegen würde. Der Rechtspositivismus ist quasi die Lehre gewesen, die in dieser Zeit aufgekommen ist, vor allem vertreten durch Kelsen und durch Jelinek. Und Carl Schmidt kritisiert eben, dass diese Leute dem falschen Glauben anhängen würden, dass Gesetze aus eigener Kraft normativ wirken würden. Also dass quasi Rechtsnormen auch über die juristische Sphäre normative Kraft hätten. Er sagt eben, dass eben neben juristischen Kriterien immer eben auch psychologische und soziologische Aspekte betrachtet werden müssen, um das Funktionieren eines Staates und um die Wirkung von Recht zu verstehen.
Wenn ich da ganz kurz vielleicht einhaken darf, also nochmal auf einen Satz, weil Rechtspositivismus ist ja, wenn man so schlagwortartig machen möchte, die Vorstellung, der Staat setzt das Recht und es gibt nicht irgendwie ein vorstaatliches Recht, beispielsweise ein Naturrecht, das an die Handlung auch des Staates angelegt werden könnte, sondern der Staat setzt das Recht und deshalb ist es normativ verbindlich.
Ja, und dass aber auch die Gesetze von alleine funktionieren würden, also dass man jetzt auch keinen, dass man da jetzt auch nicht unbedingt eine Person braucht, die mit Waffengewalt dafür sorgt, dass Gesetze durchgesetzt werden. Also wir leben, für uns ist das irgendwie ja noch normal, dass man sich an Gesetze hält, aber wir erleben ja auch schon die Auflösung von Ordnung. Und für Schmidt ist ja ganz klar, dass man eben Soldaten und Polizisten braucht, die dafür sorgen, dass Gesetze umgesetzt werden. Und er kritisiert eben an der modernen Entwicklung, dass sie jedes personale Element zurückdrängen würde und versuchen würde, den Staat quasi so als eine Maschine sich vorzustellen, die wie so ein Perpetuum mobile von selbst funktioniert. Ja. Und jeder Aspekt der persönlichen Entscheidung wird zurückgedrängt. Also jeder Punkt, wo irgendwie jemand ist, der Verantwortung hat und der Macht hat, um quasi politisch zu handeln, um Gesetze umzusetzen, diese Position wird geschwächt und es wird versucht, alles mit Regeln festzulegen, sodass quasi gar kein Entscheidungsspielraum mehr da ist. Und dass er hat quasi, erkennt Schmidt als letztendlich als unrealistisch an, weil dieses System funktioniert quasi nur im Normalbetrieb, wenn Frieden ist. Aber ab dem Moment, wenn politische Krisen auftreten, also das bedeutet eben innere Unruhen oder ein Krieg oder ein Angriff von außen, dann muss sofort entschieden werden und dann wird eben dieses System überfordert, was eben quasi alles versucht in Regeln zu fassen, weil eben das Leben eben spontan ist, im Leben passieren und auch in der Politik passieren Dinge, die nicht vorhersehbar sind, und um quasi eine Krise zu lösen, sind dann eben spontane Entscheidungen notwendig, und für Carl Schmitt ist das halt dann der Punkt, wo quasi er seine Entwicklung, sein Denken von diesem Ausnahmezustand entwickelt. Und dann kommt jetzt eben der Clou, warum muss man sich dafür mit Theologie beschäftigen, wo sich das eigentlich doch sehr, sehr mehr so nach einem Macher anhört, der praktische Probleme lösen will. Carl Schmitt sagt eben, dass dieses Denken des Staates als so eine funktionierende Maschine käme eben vom Deismus. Also als im 18. Jahrhundert das Denken aufgekommen ist, dass Gott die Welt erschaffen hat und dann quasi die Welt allein gelassen hat, weil Gott quasi die Welt perfekt erschaffen hat und sie funktioniert wie eine Maschine von selbst, muss Gott nicht mehr eingreifen und die Menschen können sich innerhalb der Schöpfung bewegen. Und dieses deistische Denken hätten die Menschen eben auch auf den Staat übertragen und hätten gedacht, man könnte mit Gesetzen einen Staat erschaffen, der quasi von selbst perfekt funktioniert und wo nicht irgendwie ein Monarch da sein muss, der im Grunde wie ein Gott immer von oben eingreift und immer von Neuem schafft und immer auch koordiniert und entscheidet. Und da weitet dann Carl Schmitt diese Beobachtung aus und sagt eben, dass eben die politische Ordnung in der Neuzeit in Europa immer auch davon abgehangen ist, wie eben die vorherrschenden theologischen Vorstellungen gerade waren. Und mit der Monarchie verbindet er eben den Theismus, der eben von einem Schöpfergott ausgeht, der eben nach wie vor über die Schöpfung regiert und nach wie vor in der Welt wirkt. Und mit der Entwicklung weg vom Theismus sei eben auch die Monarchie geschwächt worden und der liberale Rechtsstaat sei eben unter dem Eindruck des Deismus entstanden. Und vor diesem Hintergrund wird dann eben auch der zweite berühmte Satz verständlich aus der politischen Theologie, der eben heißt, alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Also ihm geht es darum zu zeigen, wie eben in der Neuzeit, also ab dem 16. Jahrhundert, dieser Prozess eben angefangen hat.
Ich erinnere mich ja auch noch, da gibt's ja auch, macht ja schöne Beispiele, ne? Auch, ich glaube, was die Engel im theologischen Bereich sind, das sind die Botschafter in der politischen Sphäre, und was das Wunder im theologischen ist, ist der Ausnahmezustand im politischen Bereich und so, ne? Ist lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich erinnere mich an diese Beispiele, die so prägnant sind, dass sie auch im Kopf bleiben, ne?
Ja, genau, also es geht um diese Analogien, da ist schon ein Unterschied da zu dem, wie man jetzt in einer anderen theologischen Variante Gott und Welt vermitteln würde. Also, aber ihm geht es eben um diese Analogie.
Nochmal verallgemeinert gesprochen, das politische Theologie ist ja auch ein Zweig, der ja wesentlich mit Carl Schmitts Namen jetzt verbunden ist, dass es immer um die Parallelisierung von politischer Ordnung und vorherrschender metaphysischer Vorstellung geht. Dass es eben nicht, man kann Politik nicht losgelöst denken von dem vorherrschenden metaphysischen Weltbild. Und das ist, ich weiß nicht, ob Schmitt das erfunden hat, diese Disziplin, ich glaube nicht, ja, aber doch maßgeblich geprägt, und auch, ja, bis heute ist das ja ein Punkt, an den eben angeknüpft wird.
Ja, und da findet er eben bei dem spanischen Denker Donoso Cortés eben einen Verwandten im Geiste. Und bei Donoso Cortés interessiert ihn weniger dessen quasi katholische, metaphysische Gesinnung, sondern eben die Art, wie Donoso Cortés eben die Macht denkt. und wie der eben die Politik denkt. Und dass der eben sagt, okay, das Problem ist eben mit dem Zusammenbruch des Christentums, sprich auch des Katholizismus, ist eben auch die Legitimität der Monarchien verloren gegangen. Und wenn man eben noch früher in einem theistischen Zeitalter eine Monarchie oder eine Herrschaft quasi aus dem Christentum heraus erklären konnte, wird das heute nicht mehr anerkannt. Und deshalb entdeckt er eben bei Donoso Cortés diese Fixierung auf die Entscheidung. Das ist dieser Dezisionismus. Also eine gute Entscheidung begründet eben eine gute politische Ordnung.
Ja, man kann das ja auch wieder jetzt an den Ausnahmezustand koppeln. Da ist es natürlich der Ausnahmezustand, in dem, wie du es gesagt hast, der Staat als Gesetzesmaschine funktioniert nicht mehr. Die Gesetze verlieren ihre normative Kraft im Ausnahmezustand. Die Leute halten sich nicht mehr an die Gesetze. Was braucht man in einer solchen Situation? Man braucht jemanden, der die Entscheidung trifft, ja, der bereit ist, halt auch gewaltsam notfalls die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Und das ist so das Interessante an Schmidts Dezisionismus, dass er immer davon ausgeht, gut, die Ordnung ist zusammengebrochen und es muss immer ein Macher geben, der jetzt entscheidet. Und es gibt bei Schmidt ja auch diese eine Formulierung irgendwo, eine schlechte Entscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung.
Ja, wobei es eben dann nicht darum geht, irgendwie ein Wabonspiel zu machen und einfach so zu entscheiden, sondern auch dann die schlechte Entscheidung ist in der Hinsicht nur gut, dass sie einen weiterbringt und man sollte schon dann wieder gute Entscheidungen treffen.
Ja, natürlich.
Also
natürlich,
es geht nicht darum, dass das so eine Reihe schlechter Entscheidungen einen weiterbringen würde. Sondern es ist müssen immer Entscheidungen sein, die am Ende eben der Begründung und Stabilisierung von Ordnung dienen. Ich glaube, das kann man schon eben als Bedingung formulieren, die letztendlich implizit stellt. Und da kommt dann eben Schmidt letztendlich zu dem Punkt, was ist das Hauptproblem eben quasi seiner Zeit? Und da entdeckt er eben den Anarchismus, weil für den Anarchisten gilt eben, wie Schmidt formuliert, jede Prätension einer Entscheidung muss für den Anarchisten böse sein, weil das Richtige sich von selbst ergibt, wenn man die Immanenz des Lebens nicht mit solchen Prätensionen stört. Also der Anarchismus würde quasi davon ausgehen, dass der Mensch aus sich heraus gut wäre und man im Prinzip das menschliche Leben einfach sich entwickeln lassen müsste. Und da ist eben für Schmidt klar, nein, es ist halt die Frage, haben wir jetzt ein optimistisches Menschenbild oder ein pessimistisches Menschenbild? Und Carl Schmidt denkt da eben sehr stark auch von der Erbsünde her, was er eben auch wieder mit Donoso Cortés gemeinsam hat. Der Mensch ist zum Bösen geneigt. Und deshalb sind eben Ordnungen notwendig. Und wenn der Mensch sich eben frei entfaltet und ständig nur tut, was er will, dann entsteht eben Chaos. Und hier sieht er und in dem Zusammenhang erkennt er eben auch, dass letztendlich der Anarchismus auch das verbindende Element ist zwischen Sozialismus und Liberalismus. Das sind im Prinzip alles Theorien, die von einer Gutheit des Menschen ausgehen und die in der Hinsicht überall deshalb auch Entscheidungen zurückdrängen wollen, die keine persönlichen Entscheidungen haben wollen, die irgendwie ordnungsstiftend sind, weil diese Ideologien möchten, dass der Mensch sich quasi aus sich selbst heraus frei entfalten können, wo eben aber Schmidt sagt, nein, das führt uns eben ins Chaos. Und das drängt eben die politische Ordnung zurück. Und er sagt hier zum Beispiel auch, heute ist nichts moderner als der Kampf gegen das Politische. Amerikanische Finanzleute, industrielle Techniker, marxistische Sozialisten und anarcho-syndikalistische Revolutionäre vereinigen sich in der Forderung, dass die unsachliche Herrschaft der Politik über die Sachlichkeit des wirtschaftlichen Lebens beseitigt werden müsse. Also er erkennt hier eine breite Front von Strömungen und Bewegungen, die im Grunde politische Ordnung unterminieren.
Es gibt ja bei Schmidt, ich weiß gar nicht, ob es in der politischen Theologie ist, auch diese Formulierung, man kann alle politischen Theorien nach ihrem Weltbild sortieren. Entweder haben sie ein positives Menschenbild oder ein negatives Menschenbild. Du weißt ja, dass ich skeptisch bin gegenüber, sag mal, der katholischen Deutung von Schmidt. Du hattest jetzt auch gesagt, er kommt von der Erbsünde her. Ich würde das vielleicht insofern neutralisieren und sagen, Schmidt sagt gar nicht, dass die Menschen zum Bösen neigen, sondern der Realist muss immer mit der Möglichkeit rechnen, dass der Mensch Böses tut.
Ja, nee, aber also das ist ja das, was er bei der Nur so Cortez findet, ja. Also er rezipiert Donoso Cortés in diese Richtung. Vielleicht sind
das
jetzt
Feinheiten. Das eine ist, ich meine, du hattest gesagt, der Mensch hat eine intrinsische Neigung zum Schlechten und das andere ist eigentlich eine neutrale Formulierung.
Also Neigung.
Wir wollen uns, ich wollte es nur anmerken. Ja, aber das finde ich auch bei Schmidt so einen interessanten Punkt, ne, dass er diese die Ähnlichkeit verschiedener politischer Strömungen, ja Anarchismus, Sozialismus, Liberalismus eben sieht, weil alle geeint durch ein, wie du es gesagt hast, positives Menschenbild. Und auch, ich mach's nur noch mal stark, du hast es ja auch gesagt, dass Theorien, die ein positives Menschenbild voraussetzen, das personale Element, wie du es genannt hast, ja notwendigerweise zurückdrängen müssen. Ja, weil es ist eigentlich nicht, wenn die Menschen sich schlecht verhalten, dann ist klar, es muss irgendeine Instanz geben, die sie gewaltsam im Zaun hält. Also die klassische Legitimation für Herrschaft. Ja, und denken wir an Hobbes beispielsweise. Und wenn die Menschen aber gut sind, dann wird ja so eine Institution illegitim. Ja, weil die Situation, dass sie gezügelt werden müssten durch eine höhere Instanz, entfällt ja eigentlich. Ne? Und insofern ist das schon sehr weitreichend, welches Menschenbild man hat, weil daraus dann eben, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Ja, auch mit welches Verhältnis nimmt man zur Autorität ein, welches Verhältnis nimmt man zur Macht ein, zum Staat und so weiter.
Okay, ja, und er sagt eben, der moderne Staat scheint wirklich das geworden zu sein, was Max Weber in ihm sieht, ein großer Betrieb. Also es geht gar nicht mehr um politische Entscheidungen, sondern da müssen einfach ökonomisch-technische Fragen gelöst werden. Es geht um Organisation, ökonomisch-soziale Aufgaben, aber eben nicht um politische Probleme. Und das hält eben Schmidt für unrealistisch und sieht Schmidt letztendlich eben auch als Problem, warum wir eben diese chaotische Epoche im 20. Jahrhundert erleben.
Wir gehen ja nachher noch auf den Begriff des Politischen ein. Man sieht jetzt hier schon, es ist eine Unzufriedenheit bei ihm darüber, dass Politik nicht ernst genommen wird, ist aber noch nicht ganz fassbar bei Schmidt, zumindest in dem Punkt seiner geistigen Entwicklung, was jetzt konkret das Politische eigentlich ist, ja, was da vernachlässigt. Momentan, so scheint es mir zumindest, geht es halt vor allem noch um den Ausnahmezustand, der eben vor dem historischen Hintergrund der Weimarer Republik durchaus verständlich ist. Aber später wendet er sich dann ja nochmal der Frage, was ist denn eigentlich konkretes Politische, das jetzt vernachlässigt wird, das auch von diesen ganzen positiven Menschenbildtheorien vernachlässigt wird.
Also 1922 ist er dann Professor für öffentliches Recht in Bonn geworden und leitet dort das Seminar für wissenschaftliche Politik. Also er sieht eben auch hier bereits sein Fach an der Universität eben auch als politisch. Schmidt war an der Universität Bonn ein Star. Die Leute haben ihn gern gehört. Sie sind zu ihm gekommen. Und das hängt ja auch zusammen an der Art, wie er gedacht hat, an der unkonventionellen Art, wie er geschrieben hat. Und in dieser Zeit ist eben auch eine wichtige Schrift dann von ihm erschienen, gleich 1923, die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Jonathan, willst du etwas dazu sagen?
Ja, die Schrift ist natürlich insofern interessant, weil man weiß, dass Schmidt kein Freund des Weimarer Parlamentarismus war, ja. Kein Linker und kein Rechter der damaligen Zeit war ja ein Freund des Weimarer Parlamentarismus. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Die Schrift ist natürlich insofern interessant, weil sie Schmidts Verhältnis zu Weimar eben auf den Begriff bringt. Ja, und was Schmidt meiner Meinung nach aus dem Chor der Kritiker, die es ja damals aller Orten gab, heraushebt, ist neben seiner Gelehrsamkeit, vor allem die Art seines Argumentierens, die ich mal provisorisch jetzt Begriffsmetaphysik nennen möchte. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was ich damit meine. Und zwar ist es ein Verfahren, eigentlich, das Schmidt auch in anderen Schriften anwendet. Zuerst wird eine Sache definiert. Diese Definition wird dann als Wesensbestimmung von Schmidt ausgegeben und schließlich mit der Wirklichkeit abgeglichen. Und es ist klar, dass gegenüber einer idealen Definition die Wirklichkeit immer schlecht abschneiden muss. Denn die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus macht Schmidt das eben am Begriff des Parlamentarismus. Wo findet man am ehesten eine geeignete Definition des Parlamentarismus? Laut Schmidt im 19. Jahrhundert, weil im Zeitalter des Liberalismus der Glaube an den Parlamentarismus besonders stark war. Und Schmidt geht dann verschiedene politische Schriften durch und kommt dann letztlich zu der Schlussfolgerung, die letzte geistige Grundlage des Parlamentarismus ist das Prinzip der öffentlichen Diskussion. Und dieses Prinzip der öffentlichen Diskussion basiert auf einer liberalen Prämisse, nämlich kein Mensch hat die Vernunft für sich alleine gepachtet, sondern die Vernunft ist ungleich unter allen Menschen verteilt. Das heißt, jeder Mensch besitzt, ja, man könnte sagen, ein Vernunftpartikel und das Parlament soll dann der Ort sein, wo die verstreuten Vernunftpartikel zusammenkommen, um öffentlich zu diskutieren. Das heißt, vernünftige Argumente und Gegenargumente auszutauschen. Das ist das Ideal des Parlamentarismus, wie Schmidt es aus den Schriften des 19. Jahrhunderts herausdestilliert. Und dieser liberale Wettbewerb der Meinungen mit dem Parlament als Austragungsort soll letztlich zur Erkenntnis der Wahrheit in Form von guten Gesetzen führen.
Ja, also man muss da vielleicht auch sagen, dass er sich sozusagen dann an einem Idealbild abarbeitet, wenn man natürlich die politische Geschichte des Parlamentarismus ansieht, dann ist das natürlich in England schon anders abgelaufen. Da hatte das Parlament eben schon in London ein starkes Machtbewusstsein entwickelt und sich dann mit diesem Machtbewusstsein eben auch gegen den absoluten Monarchen durchgesetzt.
Absolut. Schmidt kennt natürlich auch die empirische Geschichte, aber ich nenne es jetzt mal Teil seiner begriffsmetaphysischen Strategie ist es, ein Idealbegriff vom Parlamentarismus zu entwerfen, also was er der Idee nach sein sollte und dieses Idealbild dann der Wirklichkeit gegenüberzuhalten. Er nimmt das andere zur Kenntnis, er schreibt sogar darüber, bleibt aber immer bei dieser idealen Definition einer Sache.
Ja, und da muss man dann natürlich auch sagen, dass natürlich gerade in seiner Zeit der Punkt war, dass wenn die Leute eben von parlamentarischer Demokratie geredet haben, sie natürlich auch dieses Idealbild im Kopf hatten und eben weniger die reale politische Entwicklung in England, wie da eben das Parlament die Macht ergriffen hat.
Absolut, absolut. Jedenfalls kann man zusammenfassend sagen, der Idee nach, also der idealen Idee nach, ist das Parlament eine Institution zur diskursiven Wahrheitsfindung, ja, also Wahrheitsfindung durch öffentliche Diskussion. Und der Clou besteht jetzt darin, ich habe es ja schon angedeutet, dass Schmidt seine Definition nun als Wesensbestimmung jedes echten Parlamentarismus ausgibt. Das heißt, jeder echte Parlamentarismus muss dieser idealen Definition entsprechen. Und wenn nicht, dann ist es auch kein echter Parlamentarismus. Das ist, was ich mit Begriffsmetaphysik meinte, weil es folgt eben daraus, wo es keine so edle öffentliche Vernunftdebatte gibt, ja, und wo könnte es sie schon geben, da kann man eben auch nicht mehr vom Parlamentarismus sprechen, weil er seinem Wesen nach eben etwas anderes ist. Ja, das heißt, Schmidt spielt nicht nur in dieser Schrift, sondern auch in anderen immer wieder die Definition, man könnte auch sagen, ja, die juristisch präzise Definition eines Begriffs gegen die Wirklichkeit aus.
Wobei es ja im real existierenden Parlamentarismus immer eben auch starke Führungspersönlichkeiten gegeben hat, die letztendlich immer dann ihre Herrschaft im Parlament letztendlich durch eine Art monarchische oder diktatorische Durchformung erreicht haben.
Ja, und deswegen nenne ich es auch bei Schmidt jetzt eine Strategie, weil er das natürlich alles genau weiß. Er kennt ja die empirische Geschichte. Und ja, was macht er jetzt im Fall des Weimarer Parlamentarismus? Er nimmt diese ideale Definition des Parlamentarismus, legt ihn an den Weimarer Parlamentarismus an, der natürlich zerrissen war durch Parteigegensätze, durch Egoismen und so weiter, kommt dann zu der Schlussfolgerung, das entspricht nicht dem Ideal, das System kann weg und durch ein anderes ersetzt werden. Ja? Und man muss das nochmal vielleicht zur Verdeutlichung sagen, Schmidt argumentiert nicht, dass der Parlamentarismus an sich irgendwie schlecht und blöd ist oder sonst was, sondern dass der Weimarer Parlamentarismus seinem eigenen idealen Maßstab nicht gerecht wird. Das ist eine andere Art des Argumentierens. Er argumentiert nicht normativ, sondern sagt nur, naja, wenn wir das als Ideal des Parlamentarismus nehmen, na dann wird der Weimarer Parlamentarismus seinem eigenen Ideal nicht gerecht. Ja, also eine sehr kluge Art des Argumentierens, weil es ist klar, dass dieses Parlament einem so hehren Anspruch niemals gerecht werden kann. So, was soll jetzt an die Stelle treten? Du hattest gerade schon das Stichwort parlamentarische Demokratie gesagt, ja, und jetzt hat Schmidt sich natürlich noch eine besondere Pointe ausgedacht, weil er sagt, wenn der Parlamentarismus weg kann, kann ja an seine Stelle die Demokratie treten. Ja, es wird manchen jetzt verwundern, dass Schmidt das sagt, aber man muss natürlich auch hier aufpassen, dieselbe Art des Argumentierens ist auch hier am Werke. Also Schmidt definiert zuerst einmal, was heißt denn Demokratie überhaupt seiner Idee nach? Er lehnt sich hier an Rousseau an. Demokratie ist die Identität von Regierenden und Regierten. Ja, das heißt, die Regierung vollstreckt letztlich nur den Willen des Volkes, sodass jeder Bürger dann nur Gesetzen gehorcht, die er im Grunde selber wollte. Ja, das sagt Schmidt. Ist Demokratie, er erweitert das gleich nochmal. Und Voraussetzung einer solchen Identität von Regierenden und Regierten ist laut Rousseau und auch laut Schmidt ein relativ homogenes Gemeinwesen, in dem es zumindest über die grundsätzlichen Fragen Einigkeit gibt. Weil sobald man anfängt, über Prinzipielles zu diskutieren, kann es keine Einheit mehr geben. Und Schmidt sieht deshalb, und das ist eben eine seiner schönen Pointen, die Demokratie als prinzipiellen Gegensatz zu Liberalismus und Parlamentarismus, weil beide beruhen nicht auf Homogenität, sondern auf pluralistischem Wettbewerb. Ja? Sei es der Wettbewerb der Teilnehmer auf dem Markt im Liberalismus oder der Wettbewerb der Diskussionsteilnehmer im Parlamentarismus. Ja? Und er spielt halt die Demokratie hier gegen Parlamentarismus und Liberalismus aus und sagt, das sind eigentlich unüberbrückbare Gegensätze. Er hat gesagt, Schmidt gibt dem Demokratiebegriff dann ja auch noch eigene Wendungen. Und zwar, wenn Demokratie auf Homogenität basiert, dann folgt daraus, dass Demokratie nur gesichert und erhalten werden können, wenn man das Heterogene ausschließt. Und das heißt konkret, die Bürger sind gleich und müssen auch gleich behandelt werden, aber der fremde Nichtbürger ist ungleich und muss daher auch ungleich behandelt werden. Und die Ungleichbehandlung ist laut Schmidt die notwendige Voraussetzung jeder Demokratie, weil Homogenität an sich kann nur dadurch hergestellt werden, dass sich ein Kollektiv gemeinsam gegen das Andersartige, gegen den Nichtbürger abgrenzt. Ja, wir haben es hier also mit einer frühen Form der Freund-Feind-Unterscheidung zu tun, auf die wir später dann im Kontext der Schrift der Begriff des Politischen nochmal zu sprechen kommen. Ja, und eine weitere Wendung, die Schmidt dem Demokratiebegriff gibt, ist, wir erinnern uns, Demokratie ist Identität von Regierenden und Regierten. Und es macht ja an sich trifft keine Aussage über die konkrete Gestalt der Demokratie. Ja? Also wenn ein Volk militaristisch ist, dann ist auch die Regierung militaristisch. Wenn ein Volk pazifistisch ist, ist auch die Regierung pazifistisch. Ja? Ist sie autoritär, egalitär und so weiter. Das schlägt sich dann immer jeweils in der Regierung auch nieder. Ja? Das heißt mit anderen Worten, die konkrete Form der Demokratie muss offen bleiben. Ja? Und das ist die Pointe bei Schmidt, ein autoritärer Cäsarismus ist im Grunde genauso demokratisch wie beispielsweise ein gelostes Gremium, wenn beide dem Willen des Volkes entsprechen. Ja?
Hier würde ich noch ein Zitat mal einbringen, das sich eben bezieht auf die Unterscheidung zwischen Fremden und Staatsbürgern. Er sagt hier auch, der demokratischste Staat, sagen wir die Vereinigten Staaten von Amerika, ist weit davon entfernt, Fremde an seiner Macht oder seinem Reichtum beteiligen zu lassen. Bisher hat es noch keine Demokratie gegeben, die den Begriff des Fremden nicht gekannt und die Gleichheit aller Menschen verwirklicht hätte.
Ja, deswegen gibt es ja dann auch Stellen, wo er sich dann gegen die Idee eines Weltstaates richtet, weil er sagt, naja, in dem Moment, wo es dann ein Weltstaat gäbe, fällt ja die Abgrenzung gegenüber das anderen weg. Das heißt, es könnte innerhalb des Weltstaates überhaupt keine homogene Identität entstehen, ja, weil eben Identität immer über Abgrenzung halt funktioniert.
Ja, und er sagt eben, dass in einem Weltstaat eben das politische Moment verloren gehen würde eben. Also wenn es eben keine Unterscheidungen mehr gibt und wenn es diese Gleichheit gibt, dann würde diese Gleichheit im Grunde in so so eine Art Gleichgültigkeit umschlagen. Und diese Gleichgültigkeit würde letztendlich das Politische eliminieren und stattdessen würde dann in anderen Bereichen letztendlich sozusagen die Macht stattfinden. Also er spricht dann davon, dass eben im wirtschaftlichen Bereich dann die Entscheidungen fallen.
Also man kann, denke ich, jetzt zu der Schrift festhalten, Schmidt positioniert sich im Kontext seiner Zeit klar gegen den Weimarer Parlamentarismus. Mit sichtlichem Genuss spielt er dann auch die Demokratie, die echte Demokratie, wie er sie zuvor definiert hat, gegen den Parlamentarismus aus, gegen den Liberalismus, sagt, es sind unversöhnliche Gegensätze. Ich wiederhole es nur noch mal, warum unversöhnlich? Demokratie basiert auf Homogenität, Liberalismus und Parlamentarismus basieren eben auf Pluralismus. Und mit dieser Schrift hat sich, oder spätestens mit dieser Schrift, hat sich Schmidt dann auch im politischen Diskurs seiner Zeit ganz klar zugeordnet als Gegner der Weimarer Republik. Und ja, du hattest es ja vorhin auch gesagt, Schmidt hatte immer natürlich auch die Ambition, politisch zu wirken. Ja, hier hat er Stellung bezogen mit dieser Schrift. Ja.
Also er hat sich eben klar als Kritiker des parlamentarischen Systems positioniert. Und das hat ihn natürlich auch prädestiniert, auf konservativer Seite in das politische Geschehen einzugreifen. Und er strebt zum Zentrum der Macht. Er strebt nach Berlin. 1928 gelang es ihm eben, einen Ruf an die dortige Handelshochschule für das Sommersemester zu erreichen. Und hier in Berlin, da nimmt er sich dann eine Wohnung am Nordrand des Tiergartens. Also er ist quasi sozusagen im Mittelpunkt des Geschehens und versucht eben auch Kontakte zur Ministerialbürokratie aufzubauen. Ab 1930 regiert Reichskanzler Brüning ohne parlamentarische Mehrheit. Das ist eben der erste Kanzler gewesen, der auf der Basis der Notverordnungen regiert hat. Kurz zum Hintergrund, Hindenburg ist Reichspräsident geworden, der Kriegsheld des Ersten Weltkrieges, dezidiert konservativ, und die haben eben das Problem, dass das Parlament eben nicht mehr funktionsfähig war. Kommunisten und Nationalsozialisten haben eben die Republik destabilisiert, und vor diesem Hintergrund gab es dann eben ordnungsbewahrende Kräfte um den Reichspräsidenten herum. Das waren vor allem Konservative, die auch noch der Monarchie anhangen teilweise. Und die haben versucht zu retten, was noch zu retten war. Und da kommt es dann eben zu diesen Präsidialkabinetten ab 1930. Da regiert dann Brüning. Bis jetzt hat aber Carl Schmitt noch nicht quasi die Kontakte bis zum Zentrum der Macht gehabt. Das ändert sich aber dann mit dem zweiten Reichskanzler unter den Präsidialkabinetten. Das ist Franz von Papen. Da kommt es zum sogenannten Preußenschlag am 20. Juli 1932. Die SPD-Regierung von Preußen wird staatsstreichsartig abgesetzt und die Verwaltung des Landes Preußens erfolgt über die Reichsregierung. Gegen dieses Vorgehen gibt es eine Klage vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig, und hier tritt jetzt Schmidt auf als Prozessvertreter für die Reichsregierung. Und in dem Zusammenhang hat er dann auch jetzt schon Kontakte aufgebaut zum Umfeld vom damaligen Reichswehrminister Kurt von Schleicher, der eben später auch Reichskanzler werden sollte. Und als dieser eben, als Kurt von Schleicher 1932 Reichskanzler wurde, ist quasi Carl Schmitt enger Berater der Reichsregierung geworden. Schleicher plante, eine Art Staatsnotstand auszurufen, um so sowohl die Kommunisten als auch die Nationalsozialisten von der Macht fernzuhalten. Und das ist jetzt so auch die Pointe von Carl Schmitts Leben, dass er zwar in den 20er Jahren immer so die Weimarer Republik kritisiert hat und die Schwächen des Parlamentarismus bloßgelegt hat, aber als es dann zum Schwur kam, hat er dann doch versucht, die bestehende Ordnung zu verteidigen. Carl Schmitt wurde sozusagen dann auch überrascht durch die Entscheidung, Hitler dann doch als Reichskanzler zu ernennen. Er hat dann im Sommersemester 1933 erstmal einen Ruf an die Universität Köln angenommen und war dann entfernt von der Reichshauptstadt. Doch nach und nach versucht er sich mit den herrschenden Verhältnissen zu arrangieren und Carl Schmitt entwickelt dann die Vorstellung, dass man den nationalsozialistischen Staat irgendwie durch Staatsrecht festigen könnte und sozusagen die Verhältnisse wieder stabilisieren könnte.
Ja, aber ich mal kurz einhaken darf, du hast ja auch gerade gesagt, Schmitt hat diese Volte gemacht vom Kritiker der Weimarer Republik hin zum, ja, ich sag mal, pathetisch der letzte Versuch, die Weimarer Republik noch irgendwie zu retten, dann erstmal Distanz zu den Nationalsozialisten, jetzt, wir kommen ja gleich dazu, die Anbiederung an die Nationalsozialisten. Man darf eben auch nie vergessen, du hattest das ja vorhin auch schon gesagt, Schmitt wollte politisch wirken, man kann es aber auch noch eigentlich etwas gemeiner sagen, er war natürlich extrem ehrgeizig, er war extrem eitel auch als Person und hat sehr viel Wert drauf gelegt, Zugang zum Machthaber zu haben, ja, so der Titel einer späteren Schrift von ihm. Und das darf man eben nicht vergessen, dass sich natürlich Leben und Denken einer Person nicht immer decken. Und das muss man bei Schmitt eben immer sehen. Er war politisch extrem ehrgeizig und wollte eben auch. Doch es hat ihn, was er interessant fand, hat irgendwann mal geschrieben, dass er Berlin gar nicht mochte, aber Berlin hat eine Sogwirkung ausgeübt auf ihn, ja. Es ist in das Zentrum der Macht gewesen und Schmitt war immer fasziniert menschlich vom Zentrum der Macht. So, und jetzt, wir kommen jetzt gleich eben zu den Verstrickungen, das vielleicht nur nochmal vorausgeschickt.
Ja, ja, das ist ja für einen Staatsrechtsprofessor dann immer auch sehr interessant, wenn er von der Regierung berufen wird, sie bei Prozessen zu vertreten, Gutachten zu schreiben, Gesetze vorzubereiten. Das ist ja wirklich so das Element eines Juristen. Es gibt ja auch so die Rede, dass jetzt jeder Jurist davon träumt, mal Gesetze schreiben zu dürfen. Und Carl Schmitt durfte Gesetze schreiben, er hat das Reichsstatthaltergesetz mit betreut, wo die Nationalsozialisten eben die Reichsländer gleichgeschaltet haben. Und er ist dann auch April 1933 in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eingetreten und hat sich da in die Parteiarbeit eingebracht. Und im Juli 1933 wurde er von Göring, der damals preußischer Ministerpräsident geworden war, dann in den preußischen Staatsrat berufen. Und das war natürlich eine Ernennung, durch die sich Carl Schmitt sehr geschmeichelt gefühlt hat. Und diesen Titel hat er dann eigentlich immer sehr gern getragen. Aber es zeigt eben auch wie die Nationalsozialisten am Anfang ihrer Herrschaft sehr geschickt noch versucht haben, Vertreter der alten Ordnung einzuwickeln und so bei ihrer Eitelkeit zu packen. Mhm, und diese Strategie haben ja denn die Nationalsozialisten, als die Macht gefestigt waren, dann hinter sich gelassen. Dann ging es ja weiter, dass 1934 hat dann Hitler die SA-Führung liquidieren lassen. Das war eine Entscheidung innerhalb dieser ständigen Machtkämpfe, die im nationalsozialistischen Staat gelaufen sind. Das war eben auch eine Sache, die Carl Schmitt durchaus unterschätzt hat, dass eben der nationalsozialistische Staat keine stabile Ordnung war, sondern dass der Nationalsozialismus sich eben als eine Bewegung verstanden hat, die sozusagen immer von einer Extremtat sich zur nächsten Extremtat gesteigert hat.
Ja, das ist ja auch, Schmitt hat ja auch diese Schrift geschrieben, Volk, Staat und Bewegung, hat den Bewegungscharakter gesehen, aber das ist natürlich ein Gräuel für Juristen, die irgendwie eine stabile Ordnung haben wollen, mit der sie arbeiten können, wenn jede Ordnung in Bewegung aufgelöst wird. Also echt der Albtraum jedes, wie du schon gesagt hast, jedes Gesetze schreiben wollenden Juristen, wenn man merken muss, oh, da kommt es gar nicht auf so ein festes Fundament an, sondern gerade auf die ja, Verflüssigung jedes Fundaments.
Ja, und er hat dann irgendwie versucht, auch immer wieder Hitler zu rechtfertigen. Bekannt ist ja sein Aufsatz, der Führer schützt das Recht, als eben Hitler im Juni 1934 die SA-Führung hat liquidieren lassen, versucht er damit, das zu legitimieren, dass quasi Hitler das Recht gehabt hätte, so einen Staatsnotstand abzuwehren. Gute Freunde haben dann auch etwas an ihm gezweifelt. Ernst Jünger hat ihn dann auch gewarnt und das ist auch überliefert. Er hat dann zu ihm gesagt, naja, also dann können Sie sich mal ein Maschinengewehr unten in Ihren Keller reinstellen. Mhm. Also er hat ihn gewarnt, sich so eng an diese neuen Herrschaften zu binden. Aber da hat er sich nicht davon beeindrucken lassen. Dann beim Rassegesetz 1935 hat Carl Schmitt dann auch einen Kommentar verfasst. Er hat es dann immer irgendwie versucht zu deuten, zu retten, aber man muss dann schon sagen, dass die staatsrechtliche Fassung des Nationalsozialismus dann doch irgendwann gescheitert ist und von Seiten der SS kamen dann auch die Bestrebungen, ihn kalt zu stellen und 1936 ist es dann der SS auch gelungen, ihn sozusagen aus diesen ganzen Machtzirkeln rauszudrängen und ihn sozusagen in die politische Bedeutungslosigkeit zu verschieben. Und ab 1936 hat sich dann eben Schmitt wieder rein intellektuell mit Schriften befasst.
Ja, bevor wir dann im biografischen Teil fortschreiten, müssen wir natürlich nochmal, dem Hörer ist es vielleicht aufgefallen, die bekannteste Schrift von Schmitt, chronologisch 1927 erschienen, der Begriff des Politischen, wurde einfach hier übersprungen. Das wollen wir jetzt nachholen. Wir widmen uns jetzt, müssen also nochmal chronologisch ein paar Jährchen zurück und widmen uns jetzt dieser Schrift. Und naja, die Vorstellung dieses Werkes in einem Podcast ist natürlich eine sehr heikle Sache, weil es ist eine sehr bekannte Schrift. Das heißt, wenn jemand was von Schmitt gelesen hat, dann ist es vermutlich der Begriff des Politischen und dann hört man natürlich auch ganz genau hin bei Werken, die man selber kennt, ob das jetzt ja auch alles korrekt referiert wird. Ich versuche mal ein paar Schneisen zu schlagen in dieses Werk. Ja, also worum geht es? Ganz allgemein geht es um das Wesen des Politischen. Und typischerweise verbindet man das Politische ja irgendwie mit dem Staat. Aber Schmitt widerspricht, ja, so lautet auch der erste Satz der Schrift, Zitat, der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus, Zitat Ende. Einer dieser berühmten Schmitt-Satzanfänge. Ja. Also wenn das Politische jetzt nicht irgendwie mit dem Staatlichen verbunden ist, beziehungsweise ihm vorausgeht, was ist denn das Politische? Und Schmitts Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass in der ausdifferenzierten Moderne verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche ihren eigenen Maßstab besitzen. Ja, also das entscheidende Kriterium im Bereich der Wirtschaft ist beispielsweise die Unterscheidung zwischen effizient und ineffizient. Im Bereich der Moral ist es die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, im Bereich der Ästhetik zwischen schön und hässlich und so weiter. Ja, man fühlt sich hier, wer es kennt, ein bisschen an die Systemtheorie von Niklas Luhmann erinnert. Die Frage, die Schmitt sich jetzt nun stellt, ist, ob auch das Politische über so ein unterscheidendes Kriterium verfügt, das ihm allein zu eigen ist. Also ob das Politische eine Eigenlogik besitzt. Und die Antwort, die Schmitt gibt, ist ja, es gibt eine solche Unterscheidung, ein unterscheidendes Kriterium, und zwar die berühmte Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Ja, und diese Annahme hat Schmitt sehr viel Kritik, vielleicht noch mehr Missverständnisse eingebracht. Und daher ist es jetzt nötig, wirklich ganz genau hinzuschauen, was damit bei Schmitt eigentlich gemeint ist. Der Feind ist bei Schmitt das existenziell andere und Fremde, das die eigene Lebensweise negiert. Es ist eine existenzielle Kategorie, weil der andere durch sein existenziell anderes Sein, durch sein existenzielles Anderssein, meine eigene Seinsweise in Frage stellt.
Nein, vielleicht nicht durch seine existenzielle Sein, sondern eben durch sein Tun eher. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Zwangsläufigkeit da ist.
Ja,
aber nee, es ist eben die Feindschaft ist eben etwas, mit dem man eben zu tun hat.
Ja, ich würde Also es ist keine Zwangsläufigkeit, zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, wenn es das auf Staatsebene mal belassen, Staat A und Staat B niemals in Kontakt kommen, aber sobald sie in Kontakt kommen, wenn verschiedene Lebensweisen, Existenzweisen aufeinandertreffen, dann ist immer die Möglichkeit der Feindschaft da. Ja, das ist der Punkt, eigentlich, um den es bei Schmidt geht. Ja, weil der Feind eine so andere Lebensweise hat, die meiner eigenen Lebensweise widerspricht, ist jederzeit ein Konflikt möglich. Ja, ja
genau, er das sagt, heißt, es ist möglich. Er sagt an anderer Schriftstelle eben, es heißt keineswegs, dass ein bestimmtes Volk ewig der Freund oder Feind eines bestimmten anderen sein müsste.
Genau, ja.
Das oder heißt, dass auch eine Neutralität nicht möglich oder nicht politisch sinnvoll sein könnte.
Absolut, genau. Das heißt, es geht nicht darum, bei Freund-Feind, dass es jederzeit wirklich Konflikte gibt, sondern nur, dass die Möglichkeit zum Konflikt jederzeit besteht. Wenn zwei Entitäten, sagen wir Staat A und Staat B, vollkommen verschiedene Existenzweisen haben.
Ja, ich würde mal vielleicht sagen, man muss halt immer denken, dass Carl Schmitt ein politischer Praktiker ist. Er ist kein Philosoph. Er versucht das quasi nicht ontologisch oder metaphysisch zu klären. Er sagt ja auch selbst, dass diese Freund-Feind-Unterscheidung ein Kriterium ist, keine erschöpfende Definition oder Inhaltsangabe. Aber es ist eben eine Realität, mit der man im politischen Geschehen rechnen muss. Also das heißt, wenn jemand eben versucht, eine Ordnung aufzubauen und entsprechende Entscheidungen zu treffen, dann wird er immer mit der Situation konfrontiert sein, dass ihm Feinde begegnen, die eben nicht wollen, dass er hier seine Ordnung aufbaut, dass er seinen Staat aufbaut oder dass er irgendwie ein gewisses Unternehmen aufbaut.
Mhm, ja. Also, ja, genau. Und ja, wichtig ist an dem Punkt, an der Stelle eben, dass es bei Schmidt schon existenzielle Kategorien sind. Es geht halt wirklich um diese Lebensweise oder die andere. Ja? Und die äußerste Form dieses Konfliktes, wie gesagt, ein möglicher Konflikt, nicht, dass es ihn jederzeit gibt, wäre der Krieg. Ja? Weil man kann nur da von Feindschaft sprechen, so Schmidt, wo die Möglichkeit eines Krieges realiter jederzeit gegeben ist. Ja, das ist ja eine wichtige Voraussetzung bei Schmidt. Ja, also wo die Möglichkeit des Krieges zwischen Staat A und Staat B überhaupt nicht existiert, da kann man auch nicht von Feindschaft sprechen.
Ja, aber vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen auseinander differenzieren. Also er unterscheidet schon ja zwischen Feindzustand und auch zwischen Kriegszustand. Und er denkt ja schon auch die Möglichkeiten, dass es Akte der Feindschaft gibt, die quasi unterhalb eines erklärten offenen Krieges stattfinden.
Natürlich, das meinte ich ja gerade. Der Krieg ist die äußerste Form der Feindschaft. Die äußerste Form dieses Konfliktes zwischen Freund und Feind ist der Krieg. Da darunter gibt es natürlich alle möglichen Aktionen. Nur der Krieg ist eben die äußerste Form. Und das ist ja der Punkt auch bei Schmidt, wo man die Möglichkeit des Krieges, wo die real gegeben ist, da kann man von Feindschaft sprechen. Wenn nur andere Arten von Feindschaft gegeben sind, aber nicht der Krieg, dann würde Schmidt sagen, kann man nicht von Feindschaft sprechen.
Ja, wobei er steigt ja dann auch in den Wortgebrauch ein, der in den verschiedenen Sprachen ja anders ist und hebt ja schon hervor, dass in anderen Nationen es doch auch üblich ist, sozusagen immer Feindschaft auszuüben unterhalb des Kriegszustandes. Mhm. Also er deutet es so etwas an. Ne?
Ja, ja, klar. Aber
Also er versucht das auch so ein bisschen aufzubohren und zu sagen, es ist jetzt nicht so Krieg, Frieden, sondern es gibt dann dazwischen auch die Feindschaft und da können dann auch unfreundliche Akte stattfinden.
Ja genau, das gibt es alles, aber er sagt ja explizit, von Feindschaft in seinem Sinne kann nur gesprochen werden, wo die Möglichkeit eines Krieges jederzeit gegeben ist. Mhm. Ja.
Aber was meint er mit dieser Möglichkeit? Also dass da dann die zwei Parteien aufeinander losgehen, oder?
Genau, ja, weil es in diesem Krieg geht's ums existenzielle Überleben, ja. Also entweder deine Art zu sein oder meine Art zu sein, ja. Und wo ein solcher Konflikt der Möglichkeit nach gar nicht vorhanden ist, da meint Schmidt, kann man gar nicht von Feindschaft sprechen. Und man kann jetzt daraus auch schon ersehen, dass der Feind bei Schmidt eben eine öffentliche Kategorie ist, ja. Ich meine, Privatpersonen können zwar Gegner haben, aber sie können keine Feinde im politischen Sinne haben, wie Schmidt es meint, weil der Feind bezeichnet bei Schmidt eben immer das potenziell also ein potenziell kriegsbereites Kollektiv, das einem anderen kriegsbereiten Kollektiv gegenübersteht. Ja, ja, das ist die Feindschaft. Die klassische Form wäre, wir hatten das Beispiel erst gerade schon, Staat A gegen Staat B, die ganz verschiedene Lebensweisen haben. Er nennt ja auch als illustrierendes Beispiel für Feindschaft an einer Stelle den jahrhundertealten Kampf zwischen Christentum und Islam. Ja, das nur noch mal, dass man sich es vielleicht vorstellen kann. Oder ideologische also Kalter Krieg ist natürlich jetzt erst danach erschienen, aber das Kalte Krieg wäre auch so ein Beispiel für Feindschaft, was Schmidt im Sinne hat.
Naja, und er schließt ja auch nicht die Möglichkeit der Feindesliebe aus, die dann eben aber nicht politisch ist. Aber dann sagt er eben, dass es ja auch ein innenpolitischen Primat gibt und einen außenpolitischen Primat.
Ja, da komme ich nachher noch
zu. Kannst du was dazu noch sagen?
Komm ich nachher noch zu, weil ich wollte noch kurz was zu dieser Feindschaft sagen, nur um es nochmal zu verdeutlichen, also Feindschaft bezeichnet nach Schmidt den äußersten Intensitätsgrad an existenzieller Verschiedenheit. Mhm. Ja, klingt ein bisschen abstrakt, aber ja, das ist es letztlich. Ja. Freund und Feindschaft sind Intensitätsgrade, das sagt er ja häufig. Also Freundschaft wäre dann im Umkehrschluss eben der äußerste Intensitätsgrad an existenzieller Verbundenheit. Oder anders gesagt, je fremder eine Lebensweise mir ist, ja, desto höher vielleicht die Wahrscheinlichkeit von Feindschaft. Ja. Allerdings muss man auch dazu sagen, das heißt ja immer Freund-Feind-Unterscheidung und die Kategorie der Freundschaft spielt ja bei Schmidt erstaunlicherweise gar keine Rolle. Das ganze Buch geht ja eigentlich nur um die Feindschaft. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Irgendwas hat er da mit der Feindschaft.
Aber er hatte schon sehr viele Freunde.
Ja, also, ja. Genau, aber es ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, der Krieg ist nicht der Normalzustand zwischen Feinden, sondern er ist auch da der Ausnahmefall. Ja, du hattest es gerade gesagt, es gibt so viele Akte der Feindschaft unterhalb des Krieges. Genau, also der Krieg ist der Ausnahmezufall, in dem sich aber, weil er der Ausnahmezustand ist, auch die äußersten Konsequenzen der Freund-Feindscheidung offenbaren können. So, das ist ja der Punkt beispielsweise. Also wir müssen, für Feindschaft müssen wir immer mit der Möglichkeit eines Krieges rechnen. Und wenn der Krieg dann da ist, dann bricht, weil er die äußerste Form des Konfliktes ist, die Freund-Feind-Unterscheidung in seiner ganzen Heftigkeit ein. Das heißt, man tötet den Gegner.
Aber kann es auch ein Bürgerkrieg sein? Das muss ja nicht immer ein Krieg zwischen Staaten sein.
Da kommt
er
gleich drauf zu. Ne? Der Schmidt macht ja Abstufung. Ja, ja, du eilst immer voraus. Ja, also wie gesagt, diese Unterscheidung hat Schmidt viel Ärger eingehandelt und deshalb muss man auch nochmal betonen, diese Kategorien Freund und Feind benutzt Schmidt selber völlig amoralisch, ja, also als analytische Kategorien. Schmidt ist kein Kriegsverherrlicher, noch findet er das Phänomen der politischen Feindschaft in einem normativen Sinne gut, ja, so toll, dass es Feindschaft gibt. Er konstatiert bloß nüchtern, dass in der Praxis Völker und Staaten sich über die Abgrenzung gegenüber existenziell anderen erst überhaupt definieren. Ja, denken wir an den Konflikt eben Islam-Christentum, denken wir an den Kalten Krieg, also Kommunismus versus Kapitalismus. Ja, also das ist, was als Schmidt eigentlich nur sagt. Die Praxis zeigt halt, dass jedes Kollektiv ein anderes Kollektiv braucht, von dem es sich abgrenzen kann. Und solange das in der Praxis so ist und es keinen pazifizierten Weltstaat gibt, muss man halt auch immer als Realist mit der Möglichkeit des Krieges rechnen. Wo aber Möglichkeit des Krieges besteht, ist eben auch Feindschaft wieder da. Ne? Also Schmidt macht das, ja, es ist so ein zusammenhängendes Ganzes, wie er das macht. Und bevor wir jetzt zum Innenpolitischen kommen, noch ein letzter Satz vielleicht dazu, dass eben auch unter den heutigen Bedingungen, laut Schmidt, jede politische Einheit, also jeder Staat dazu verdammt ist, die Unterscheidung zwischen Freund und Feind zu treffen. Ja, und diesem Schicksal, es ist eben das politische Schicksal schlechthin, kann kein Staat entkommen. Und da habe ich mal ein Zitat rausgesucht, das auch Schmidts stilistische Fähigkeiten doch nochmal ganz schön zur Geltung bringt. Ich zitiere: Es wäre ferner ein Irrtum zu glauben, ein einzelnes Volk könnte durch eine Freundschaftserklärung an alle Welt oder dadurch, dass es sich freiwillig entwaffnet, die Unterscheidung von Freund und Feind beseitigen. Auf diese Weise wird die Welt nicht entpolitisiert und nicht in einen Zustand reiner Moralität, reiner Rechtlichkeit oder reiner Wirtschaftlichkeit versetzt. Wenn ein Volk die Mühen und das Risiko der politischen Existenz fürchtet, so wird sich eben ein anderes Volk finden, das ihm diese Mühen abnimmt, indem es seinen Schutz gegen äußere Feinde und damit die politische Herrschaft übernimmt. Es wäre tölpelhaft zu glauben, ein wehrloses Volk habe nur noch Freunde und eine krapulose Berechnung der Feind könnte vielleicht durch Widerstandslosigkeit gerührt werden. Dadurch, dass ein Volk nicht mehr die Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht aus der Welt, es verschwindet nur ein schwaches Volk. Zitat Ende. Ja, ich ziehe jetzt keine Analogien.
Ja, zur heutigen Situation.
Das ist ich lasse das bei mal, Schmidt. Ich lasse das mal für sich sprechen.
Dass man ja. da jetzt gleich noch Analogien zur Gegenwart ziehen könnte, aber ich glaube, wir möchten uns einfach darauf beschränken, jetzt
mal sein
die
Denken
Theorie und sein Denken genau. Zu entwickeln. Mich würde schon nochmal interessieren, was hat das jetzt auf sich mit diesem außenpolitischen Primat, dem innenpolitischen Primat?
Ja. Mache ich. Darf ich da trotzdem noch eine Sache vorher sagen?
Ja.
Und zwar, wir hatten ja, um auch noch mal so die geistige Weiterentwicklung in Schmidts Werk zu zeigen. Wir hatten ja vorhin im Kontext der politischen Theologie auch über Schmidts Definition von Souveränität gesprochen. Ja, also souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und dieser Satz behält auch im Begriff des Politischen seine Gültigkeit, wird aber jetzt doch noch mal präzisiert, in dem Sinne, dass er jetzt sagt, souverän ist, wer die Freund-Feind-Unterscheidung trifft und für seine Entscheidung eben Gehorsam findet. Ja, das heißt, der den Feind definiert und im Kriegsfall eben weiß, dass die Bevölkerung bereit ist, dafür auch zu töten und getötet zu werden, der ist eigentlich souverän. Ja? So, jetzt kommen wir zu dem, was du schon öfter angesprochen hast. Ja, was hat es mit dem Außenpolitischen und dem Innenpolitischen auf sich und dem Verhältnis? Es ist offenkundig, dass die Feindschaft primär eine außenpolitische Kategorie ist. Ja, haben wir auch die Beispiele, die wir gerade hatten, ist ja Staat A kämpft gegen Staat B oder Religion A gegen Religion B und so weiter. Aber laut Schmidt gibt es auch innerhalb des Staates Abstufung des Politischen. Ja, also mit anderen Worten, auch die Innenpolitik operiert notwendigerweise mit der Unterscheidung zwischen Freund und Feind, wenn auch nicht in derselben Intensität wie zwei verfeindete Staaten. Ja, man denke jetzt beispielsweise an den Umgang der Altpartei mit der AfD und ich denke, da wird dann der Gedanke von Schmidt sofort einleuchten, dass eben Freund-Feind-Unterscheidung auch in der Innenpolitik eine Rolle spielen. Ja.
Ja, wobei ich würde jetzt eher quasi auf die politische Theologie nochmal eingehen, weil er ja eben sagt, dass letztendlich mit diesen anarchistischen Theorien die innenpolitische Freund-Feind-Unterscheidung plötzlich in den Mittelpunkt rückt, weil er ja in der politischen Theologie eben den Anarchismus als den entscheidenden Feind erkennt und damit eben verbunden auch Bewegungen wie eben Sozialismus oder Liberalismus, die eben von der Innenpolitik, also quasi von dem Anarchismus beherrscht werden. Mhm. Und das erkennt er dann als den entscheidenden Konflikt.
Ja, also ich würde sagen, dass Schmidt generell davon ausgeht, alles, was irgendwie mit dem Politischen zu tun hat, sei es jetzt Außenpolitik oder Innenpolitik, funktioniert nur über Abgrenzung. Ja, welche konkreten Abgrenzungen, ob jetzt gegen Anarchisten, Liberale oder sonstige Strömungen, das ist, ist dann halt ein Einzelfall, muss man halt sich dann angucken. Aber die Logik von Politik, so Schmidt, ist immer diese Unterscheidung von Freund und Feind eigentlich.
Aber
so,
in der politischen Theologie entwickelt er ja auch seinen ganzen Diktaturbegriff eben von der Abgrenzung zu einem innenpolitischen Feind, eben weil Donoso Cortés eben sagt, okay, wie begegnen wir dem Sozialismus? Wir müssen den Sozialismus eben durch eine gegenrevolutionäre Diktatur eindämmen.
Ach so, ja.
Und das ist im Prinzip das Schlachtfeld, das Schmidt erkennt.
Ja, okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und es stimmt, prinzipiell ist es bei Schmidt so, dass Freund-Feind im Wesentlichen eine außenpolitische Kategorie ist. Das heißt, es gibt dieses Primat der Außenpolitik, aber, und das sagt Schmidt eben, es gibt einen einzigen Fall, in dem die innenpolitische Freund-Feind-Unterscheidung, beispielsweise zwischen Parteien oder zwischen ideologischen Strömungen, dem Primat das Primat wichtiger ist als die Außenpolitik. Ich sag's nochmal.
Ja, also, vielleicht, wenn ich mich da einschalten kann. Ich glaube, das ist ja die konservative Kritik immer gewesen an parlamentarischer Demokratie, dass eben mit dem Parlamentarismus ein innenpolitischer Primat aufkommt. Und dieser innenpolitische Primat wird im Prinzip wirkt destabilisierend. Ja, weil der entscheidende Konflikt plötzlich innenpolitisch ist, kann man sich eben nicht mehr im ausreichenden Maße gegen außenpolitische Feinde abwehren.
Genau, also jetzt habe ich auch noch eine gute Formulierung gefunden. Normalerweise hat die Außenpolitik das Primat, aber es gibt einen Fall, in dem die Außenpolitik auch der Innenpolitik untergeordnet im Bürgerkrieg. Ja, weil der Bürgerkrieg, da ist die innenpolitische Freund-Feind-Unterscheidung zwischen verschiedenen Parteien die dominierende geworden. Ja, es gibt keine einheitliche Außenpolitik des Staates mehr, weil der Staat selber zerbrochen ist. Und das ist in diesem einen Fall hat die Innenpolitik das Primat erhalten. Ja, normalerweise, wie gesagt, gibt es ja einen Staat, der sagt, da ist der Feind, gegen den marschieren wir und das Volk hat zu gehorchen.
Ja, und Karl Schmidt kommt natürlich aus einem Umfeld, wo eben er gerade eine linksradikale Revolution erlebt hat eben und wo man eben die Räterepublik in München erlebt hat. In der Sowjetunion sind die Bolschewisten an die Macht gekommen und das sind natürlich politische Fragen.
Genau, das heißt, man kann nochmal zusammenfassend vielleicht sagen.
Und wir hatten in der Weimarer Republik in der Anfangszeit bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ja,
absolut. Und im Prinzip kann man schon sagen, dass es Karl Schmidt schon drum geht, wie kann man diesen Bürgerkrieg beenden.
Also ich fasse nur nochmal zusammen. Also der Normalfall ist eigentlich Freund-Feind-Unterscheidung, ist eine außenpolitische Unterscheidung, der das Primat zukommt, weil eben im Kriegsfall, man kennt den Satz, ich kenne jetzt keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, ja, das heißt, das Außenpolitische hat den Primat, aber im Bürgerkriegsfall ist es eben ausnahmsweise mal umgekehrt. Ein letzter Aspekt, auf den ich noch eingehen wollte, ist das Verhältnis des Politischen zu den anderen Teilbereichen der Gesellschaft. Wir hatten es ja erwähnt, Moral, Wirtschaft, Religion und so weiter. Ja? Also ist die Politik, ist das Politische, oder auch zu der Frage, wie stehen denn das Politische und das, was wir Politik nennen, eigentlich zueinander? Also für Schmidt steht das Politische über allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ja? Moral, Wirtschaft, Religion und so weiter. Warum? Ich hatte ja schon erwähnt, dass jeder Teilbereich mit seiner eigenen Unterscheidung operiert. Ja, also Wirtschaft, effizient, ineffizient und so weiter. Und laut Schmidt, das ist sehr interessant, können alle diese Gegensätze, beziehungsweise generell jeder Gegensatz, ob nun religiös, moralisch, ökonomisch, ethnisch oder sonst was, politisiert werden. Ja, man kann aus jedem Gegensatz, aus jeder Abgrenzung, aus jeder Unterscheidung ein Politikum machen, das sich bis zur Feindschaft steigern kann. Ja, denken wir an heilige Kriege, denken wir an den Klassenkampf oder an den damals proklamierten Rassenkampf. Ja, also offenkundig kann jeder Gegensatz zur politischen Feindschaft gesteigert werden und deshalb ist auch für Schmidt das Politische innerhalb der Gesellschaft der Bereich, dem die größte Bedeutung zukommt. Ja, das heißt, von einem Bereich, dem man bisher seine Eigenlogik abgesprochen hat, geht es Schmidt darum, nicht nur das Politische ernst zu nehmen, sondern zu sagen, es ist eigentlich der wichtigste Bereich der gesamten Gesellschaft, weil alle anderen Bereiche können politisiert werden. Ja, und das ist ja dann ja eine schöne typische Schmidt-Wolte. Ja, genau, und die Frage eigentlich, bisher gesagt, also das Politische zur Politik steht, haben wir im Grunde, wenn ich drüber nachdenke, schon beantwortet. Es geht eben darum, dass auch innenpolitisch immer mit dieser Freund-Feind-Unterscheidung operiert wird. Sei es zwischen Parteien, sei es, dass man Subventionen zum Beispiel verteilt als Staat. Ja, da werden bestimmte Leute ausgegrenzt, andere bekommen die Subventionen. Also immer gibt es diese Abgrenzung, ja. Aber es ist wichtig nochmal, ne? Feindschaft bei Schmidt impliziert immer diese Möglichkeit des Krieges, also man sollte es auch nicht inflationär benutzen.
Was ich in dem Zusammenhang auch sehr hilfreich fand, war die Rezension, die eben Leo Strauss über den Begriff des Politischen verfasst hat, der letztendlich hier auch auf Carl Schmitt Einfluss hatte. Die Rezension von Leo Strauss hat in dem Zusammenhang schon auch gewisse Maßstäbe gesetzt, weil er hier auch etwas dieses ganze Begriffsgeklingel von Carl Schmitt so zur Seite schiebt und versucht, da Klarheit zu schaffen. Leo Strauss, politischer Philosoph, der ja dann in die USA emigriert ist, er hatte jüdische Wurzeln und er hat immer wieder auch das Denken von Schmitt letztendlich kommentiert. Die beiden hatten auch Kontakt. Carl Schmitt hat ein Gutachten geschrieben, als eben Leo Strauss sich für ein Stipendium der Rockefeller Stiftung beworben hat, und Carl Schmitt hat es auch unterstützt, dass Leo Strauss dieses Stipendium bekam. Er hat in seinen Anmerkungen zum Begriff des Politischen eben auch darauf hingewiesen, dass eben, wie eben Carl Schmitt den Naturzustand verstanden hat. Er geht darauf ein, dass eben Carl Schmitt sich schon so an diesem Weltbild von Hobbes abarbeitet. Aber eben er sagt, dass das Verständnis von Hobbes vom Naturzustand mehr so etwas war, wo man gleich wieder weg will. Hingegen bei Carl Schmitt ist der Naturzustand etwas, was letztendlich immer irgendwie so latent vorhanden ist, was immer irgendwie da ist. Und Gruppen können immer wieder in die Situation geraten, dass sie mit diesem Naturzustand konfrontiert sind. Bei Hobbes ist letztendlich der Naturzustand individuell verstanden und durch Vertrag wird eben politische Ordnung geschaffen, damit der Mensch bestehen kann. Die Sicherung des persönlichen Lebens ist Grundanliegen bei Hobbes, wo er dann letztendlich auch Begründer des Liberalismus ist, erster Denker des Liberalismus. Aber eben Leo Strauss stellt eben fest, dass eben auch der Liberalismus ja eben gescheitert ist schon damals und dass Schmitt das eben erkannt hat, weil eben immer dieser Versuch, Konflikte zu neutralisieren, eben nicht funktioniert. Carl Schmitt hätte es eben richtig erkannt, dass dieser Rückfall in den Naturzustand, also in diesen, der definiert wird durch die Situation, dass alle gegen alle Krieg führen, dass der immer irgendwie gegeben ist und dass es letztendlich schon Aufgabe des politischen Denkens ist, ein Kollektiv so weit zu ermächtigen, dass sie eben in der Lage sind, sich in so einer Situation zu behaupten und dass sie eben nicht vom Naturzustand sozusagen überrascht werden. Also er hebt hervor, dass eben bei Carl Schmitt die Bejahung des Politischen sozusagen auch eine Bejahung der Gefährlichkeit des Menschen ist und dass eben Carl Schmitt zu Recht natürlich das pazifistische Ideal kritisiert.
Wenn ich kurz einhaken darf, mit Naturzustand bei Schmitt meint Leo Strauss dann letztlich, dass immer mit der Möglichkeit des Krieges gerechnet werden muss, oder?
Ja, mit einer existenziellen Gefährdung der Gruppe. Also die Gruppe muss damit rechnen, dass sie existenziell gefährdet sein kann. Ja. Okay, und sie muss eben deshalb sich dem politischen Denken stellen. Und wo Strauss eben schon so etwas nachhakt, ist dann eben der Punkt, dass er eben sagt, ja klar, Schmitt verurteilt das moralisch-humanitäre Denken zurecht, aber er trifft dann doch eben selber moralische Urteile. Also weil es ist ja dann irgendwie schon moralisch gut, sich der politischen Existenz zu stellen. Das sei im Prinzip schon so ein versteckter moralischer Imperativ, der da drin ist. Er sagt dann aber auch, dass letztendlich diese Bejahung des Politischen wieder zu so einem umgekehrten Liberalismus führen könnte. Denn wer das Politische als solches bejaht, der respektiert alle, die kämpfen wollen. Er ist im Prinzip genauso tolerant wie die Liberalen, nur entgegengesetzter Absicht. Und dann kommt eben Leo Strauss zum Schluss, dass letztendlich die Bejahung des Politischen im Grunde nur eine Vorstufe für das politische Denken sein kann, sondern die Ordnung der menschlichen Dinge muss letztendlich das eigentliche Ziel sein. Und Leo Strauss sieht in der Hinsicht das Verdienst von Carl Schmitt, dass er versucht, einen Horizont jenseits des Liberalismus aufzumachen. Und Carl Schmitt hat gerade eben, weil eben Leo Strauss hier auch noch in die Sache reingegangen ist, dass Carl Schmitt eben quasi die politische Sache oft manchmal auch so als einen quasi so autonomen Bereich begreift, hat er dann eben letztendlich auch Carl Schmitt dazu motiviert, das auch stärker herauszustellen, dass eben doch das Politische was Übergreifendes ist, was in alle Lebensbereiche hineinwirkt,
das wie du ja das so dargestellt ein, hast. Ja, das finde ich auch so einen interessanten Punkt, weil bei Leo Strauss, man kann ja vielleicht salopp sagen, der einzige Kritiker von Schmitt, der ihn rechts nochmal überholt hat und kritisiert hat, wir hatten am Anfang wie selbstverständlich ja gesagt, okay, Schmitt ist ein konservativer Denker. Und da ist ja ganz interessant, wenn man jetzt Leo Strauss und Schmitt vergleicht, dann wirft Strauss in ja im gewissen Sinne vor, dass er schon zu modern liberal eigentlich ist. Ja, warum? In dem Moment, wo man akzeptiert, dass die Gesellschaft ausdifferenziert ist, ja, wie es eben in der Moderne der Fall ist, mit eben Wirtschaft und Politik und autonome Bereiche, mit eigenen Unterscheidungen und so weiter. Ja, da hat man eigentlich den modernen Liberalismus schon eingekauft. So. Und Schmitt und Strauss sagt ja eigentlich, die eigentlich konservative Herangehensweise ist ja nicht zu sagen, dass Politik autonom ist von der Moral beispielsweise, sondern dass es gibt eine Wahrheit, ja, für alle Bereiche. Und in dem Moment, wo Schmitt die Autonomie des Politischen proklamiert, akzeptiert er die moderne Ausdifferenzierung und ist eigentlich im Sinne von Strauss nicht mehr konservativ, weil der Konservative immer davon der klassische Konservative, also vor 1789, wenn wir jetzt mit Condylis argumentieren, über den wir ja auch einen Podcast gemacht haben, immer davon ausgegangen ist, dass die Sozietät, das Ziviles eine ist. Es gibt eine Moral, die für alle Bereiche eben Gültigkeit hat. Ja, insofern könnte man jetzt sagen, Schmitt ist modern konservativ und Leo Strauss ist reaktionär, weil er eigentlich hinter diese moderne Ausdifferenzierung gedanklich zurückgeht und Schmitt das vorwirft. Ja, also insofern schon sehr, sehr interessante Kritik. Also hört man selten, Schmitt ist eigentlich zu liberal.
Ja, also so Liberalismus mit umgekehrten Vorzeichen.
Und ich meine, das andere, was du ja auch erwähnt hattest, das kritisiert Strauss ja auch, dass es bei Schmitt so eine Verherrlichung aller Kämpfer gebe. Ja. Das finde ich, habe jetzt keine abschließende Meinung zu, aber finde ich doch einen bedenkenswerten Punkt, weil es, wenn man das schon liest, natürlich ist es bei Schmitt irgendwie nüchtern, es sind analytische Kategorien oder so, aber ich verstehe, was Strauss meint, es bleibt doch immer, ja, irgendwie so subkutan fühlt man ja doch, es ist doch auch eine gewisse nicht neutrale Begeisterung vielleicht für den politischen Kampf, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ist im Text nicht greifbar.
Für den politischen Kampf.
Für den politischen Kampf. Es ist im Text nicht greifbar, aber ich verstehe, was Strauss meint, dass das halt irgendwie so klingt. Ja,
genau. Leben für den Kampf.
Leben für den Kampf, ja.
Natürlich wollten wir noch kurz auch noch sagen, wie es dann 1945 weiterging für Carl Schmitt.
Ja,
gehört sozusagen noch dazu.
Das gehört dazu, das muss auch noch abgehandelt werden. Wir hatten ja gesagt, also die große Wirkenszeit von Schmitt ist eben Weimarer Republik und ersten Jahre im Dritten Reich. Er wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg verhaftet und im Zuge der Nürnberger Prozesse auch verhört, allerdings freigelassen, weil man nichts nachweisen konnte. Er legte, wie beispielsweise auch Ernst Jünger, überhaupt keinen Wert auf das Entnazifizierungsverfahren und Schmitt sah sich nach 1945 im Wesentlichen als Opfer einer Ideologisierung des Freund-Feind-Schemas im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Ja, also alle, man kann nicht mehr den Feind neutral als Feind betrachten, sondern es wird sofort mit dem Bereich Moral gemischt und der Feind ist automatisch auch eben der moralisch Böse und so weiter. Ja. So ist es ja bei Schmitt gar nicht gedacht, aber man sieht hier eben die Politisierung des Bereiches Moral und Schmitt sah sich eben als Opfer einer solchen Ideologisierung. Und bis zu seinem Tod 1985 lebte er gesellschaftlich weitgehend isoliert in seinem Geburtsort Plettenberg.
Gesellschaftlich isoliert würde ich nicht sagen. Also er war quasi beruflich isoliert, aber er hat ja sehr viele Leute da auch empfangen.
Ja, genau.
Er hat sozusagen nicht am gesellschaftlichen Leben in Bonn oder in Frankfurt
eine prominente Rolle
gespielt. Er hat keine Professur mehr bekommen, hat sich aber auch nicht ernsthaft drum bemüht.
Ja, es gab, wie du schon sagtest, ne, keine Lehrstelle, wenige Publikationsorgane, aber ja, Plettenberg hat sich zu einem Pilgerort für Freunde und Insider und Gelehrte entwickelt. Also Armin Mohler, Reinhard Koselleck, Jakob Taubes, Ernst Wolfgang Birkenförde, Johannes Groß, die haben ihn da alle besucht. Aber, weil du gerade sagtest, er hat sich nicht drum bemüht, das stimmt, er hat sich nicht drum bemüht, aber er war doch sehr missgünstig gegenüber Leuten wie Ernst Jünger, die nach 45 an frühere Erfolge anknüpfen konnten. Also die haben sich ja auch so eine Freundfeindschaft gehabt irgendwie. Und Schmidt hat schon sehr drunter gelitten, dass er jetzt nicht mehr die Rolle gespielt hat, die er früher gespielt hat. Ne?
Ja klar, aber seine Schüler haben ja auch hohe Staatsämter eingenommen.
Genau,
also Birkenförde ist einer seiner, wahrscheinlich sein bekanntester Schüler, der auch Richter am Bundesverfassungsgericht,
genau,
war auf dem SPD-Ticket.
Ja.
Also er war nach wie vor präsent.
Also vielleicht kann man so sagen, er hätte gern mehr gewirkt, als er konnte zumindest. Ja. Aber du hast auch gesagt, seine Schüler, allerdings gehört natürlich auch dazu, dass die Schüler nicht immer so gerne gesagt haben, dass sie von Schmidt beeinflusst wurden. Ja, deswegen hat ja Mohler, ich glaube, der Briefwechsel mit Schmidt ist gewidmet Karl Schmidt von einem Schüler, der sich traut zuzugeben, von ihm gelernt zu haben oder so. Also es war schon verbreitet, dass man Schmidts Einflüsse genommen, aber das nicht so prominent herausgestellt hat. Aber deswegen, weil er in einer solche Schüler oder Leute, die er eben beeinflusst hat, hatte, geht man eben davon aus, dass Schmidt einen großen subkutanen Einfluss auf den gelehrten Diskurs der Bundesrepublik hatte, ja. Und er hat, es gibt ja auch im Werk so der Begriff des Politischen, des Bundesverfassungsgerichts, habe jetzt vergessen, wie der Autor heißt, aber der zeichnet dann eben das am Bundesverfassungsgericht nach und auch um die subkutane Rolle, die Schmidt über Leute wie Birkenförde eben am Bundesverfassungsgericht gespielt hat. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Das bekannteste Werk der Nachkriegszeit, auf das wir jetzt auch leider gar nicht vertiefend eingehen können, ist der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950 erschienen. Und das ist eine Geschichte des neuzeitlichen Völkerrechts, beschreibt darin das Völkerrecht als eine einzigartige zivilisatorische Leistung zur Einhegung des Krieges und wie diese zivilisatorische Leistung durch die Ideologisierung des Krieges im Ersten und Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, sodass man heute eigentlich nicht mehr von Völkerrecht sprechen kann. Wäre auch ein eigenes Podcast-Thema. Aber so viel vielleicht an dieser Stelle.
Vielen Dank, Jonathan. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen.
Ja, wir hoffen, dass Sie einen guten ersten Einblick in das Werk von Karl Schmidt bekommen haben, dass unsere Hörer sich vertiefend damit beschäftigen wollen und Lust zum Lesen bekommen haben.
Ja, auf Wiederhören.
Ja, auf Wiedersehen.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.